Schön. Ja, Prädikant, naja, das muss ich ja wirklich was zu sagen, brauche ich eigentlich nicht. Also, das ist nur so ein landesamtlicher, landeskirchlicher Titel da, das ist wurscht. Landeskirche legt nur Wert darauf, dass das kundgetan wird hier, wenn ich draußen im Aushang bin oder auch in den Vorankündigungen, weil sie ein bisschen ein Problem damit haben, dass sie mich natürlich irgendwie auch ausgebildet haben und ich dann hier in der Kirche predige. Aber das ist denen ihr Problem und nicht meins. Amen. Genau. Warum ich heute hier so stehe, das kommt im Laufe der Predigt, hoffe ich, ein bisschen rüber. Das versuche ich nachher einzubauen. Da sage ich jetzt gerade mal gar nichts dazu. Es trägt sich auf alle Fälle gut. Ich werde euch auch nicht mit Salam Aleikum begrüßen, sondern mit schön, dass ihr da seid, schön, dass ich hier sein darf. Ich habe mich ganz besonders gefreut, wieder hier bei euch predigen zu können. Ich mag euch einfach unwahrscheinlich gerne. Und ich habe jeden einzelnen von euch in den langen Wochen unseres Urlaubs vermisst. Und ich war ja jetzt schon mal wieder zwischendrin hier und habe gemerkt, ja, das tat gut und das war schön. Und von daher umso besser, dass ich heute mal wieder hier vorne stehen darf. Und so möchte ich einfach nur sagen, der Gott des Friedens sei mit euch allen, so wie wir hier sind. Liebe Schwestern und Brüder, der heutige Predigttext, den ich ausgewählt habe, der lädt uns zu einer Vertrauenssuche ein. Eine Vertrauenssuche, er spiegelt uns eine Geschichte, die wir selber eigentlich nur zu gut kennen und die wir auch aufgrund dessen, dass wir sie kennen, auch nachvollziehen können. Im Johannesevangelium ist an vielen Stellen die Rede von Zeichen. Das heißt Semion in diesen Originalschriften. Und Semion, Zeichen, die sind in diesem Fall gemeint mit einem Unterstreichen einer Bedeutung. Also hier geht es nicht einfach nur um ein Zeichen, weil ich bin jetzt mit Rot gekleidet, weil damit mich jeder sieht, sondern es geht hier wirklich darum, eine Bedeutung hervorzuheben, deshalb Semion. Es gibt für Zeichen auch andere Worte in den anderen Sprachen, aber hier geht es wirklich um dieses Unterstreichen. Und diese Zeichen im Johannesevangelium sollen hauptsächlich die Glaubwürdigkeit Jesu unterstreichen. Hier geht es tatsächlich darum, Jesus Christus in dem, was er gesagt hat, zu unterstützen. Und da möchte ich einfach diesen Predigttext jetzt mal vorlesen. Hören wir auf die Worte, die uns überliefert sind im Johannesevangelium, im 4. Kapitel, die Verse 46 bis 54. Überschrieben ist es hier in meiner Bibel mit Heilung des Sohnes eines königlichen Beamten. Und Jesus kam abermals nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und es war ein Mann im Dienst des Königs, dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen war und ging hin zu ihm und bat ihn, herabzukommen und seinen Sohn zu heilen, denn er war todkrank. Da sprach Jesus zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Der königliche Beamte sprach zu ihm, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm, geh hin. Dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Und während er noch hinabging, begegnete ihm seine Knechte und sagten, dein Kind lebt. Da fragte er sie nach der Stunde, in der es besser mit ihm geworden war, und sie antworteten ihm, gestern um die siebente Stunde verließ ihn das Fieber. Da merkte der Vater, dass es zu der Stunde war, in der Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er glaubte mit seinem ganzen Hause. Und das ist nun das zweite Zeichen, das Jesus tat, als er aus Judäa nach Galiläa kam. Amen. Ich kann, wenn ich diesen Text lese, immer wieder nur anfangen zu beten und zu sagen, danke Herr, dass wir dich in diesem Wort und auch in so vielen anderen der Schrift einfach lieben lernen. Also das ist eine so faszinierende Geschichte, dass ich aber trotz alledem, wenn ich ganz ehrlich bin, beim Lesen mit mir gerungen habe. Richtig gerungen. Und zwar, wie soll ich es euch sagen? Damit habe ich gerungen. Ihr kennt das auch, wenn man so zum Kinder, die Fragen, die da ständig kommen, wie sage ich es meinem Kinde? So saß ich vor diesem Bibeltext auch. Wie sage ich es euch? Manche Texte sind doch etwas fragwürdig, wenn man sie liest, oder merkwürdig, doppeldeutig. Und wenn in einer Überschrift Heilung steht, dann will ich schon etwas genauer wissen, worum es sich tatsächlich dreht oder gehandelt hat. Ist es die Heilung? Ist es das Wunder? Oder sind es Beweise? So viele Menschen kennen wir, die Leid tragen, die krank sind und die ohne Hoffnung zu sein scheinen. Wie gerne möchten wir ihnen helfen, für sie beten, dass sie gesund werden, so wie ihr, für den Uli, für mich, für viele andere, für unseren Moped-Kandidaten gebetet habt. Wir wollen es einfach, wir möchten beten, wir möchten Jesus Christus bitten, sei du da, hilf jetzt gerade mal in dieser Stunde, wir brauchen dich ganz, ganz doll. Und oft genug ist es die Verzweiflung, vor allen Dingen ist es meistens dann das Letzte, die Verzweiflung, die verbindet. Ebenso wie eine enttäuschte Hoffnung auf ein Wunder, wenn die Hilflosigkeit am größten ist. So etwas haben wir entweder selbst, am eigenen Körper, über Freunde, über Familie, Verwandte, in irgendeiner Form schon erlebt. Das engt uns ein. Das engt unseren Blick und engt unser Herz ein. Das trübt uns einfach, in eine andere Dimension zu schauen, und zwar über die Krankheit hinaus, über das irdische Leben hinaus. Es engt uns ein und hemmt uns, einfach darüber hinwegzuschauen, in das, was danach kommt, im Fokus zu behalten, was eigentlich unser Ziel ist, das ewige Leben, die Zeit bei unserem Vater, bei unserem Herrn, Papa, Jesus, wie auch immer ihr ihn nennen wollt. Angst lässt sich nicht mit Verstand oder mit Vernunft lenken oder am Ende gar ausschalten. Das funktioniert nicht. Angst wie in unserer Geschichte. Die Angst um ein Kind, welches nach wahrscheinlich langer Krankheit jetzt im Sterben liegt. Steht nicht so genau da. Und dieser Mann hat von Jesus gehört. Seid mir nicht böse, aber allein das ist für mich unvorstellbar. Es gab keine Telefone, keine Faxgeräte, kein Handy, nichts, nicht mal eine Post. Und trotzdem ist die Information dort durchgedrungen. Jesus ist nach Galiläa gekommen. Der hat es einfach erfahren. Also ich mache es mal ein bisschen deutlicher, vielleicht, wenn so ein Rockstar bei uns auf der Müllerwiese in Gelnhausen auftritt. Das erfahre ich bis nach Bieber. Aber ehrlich, wenn irgend so ein Wunderarzt irgendwo in der Ecke eine Praxis aufmacht, nee, das erfahre ich nicht. Jesus, und das möchte ich damit deutlich machen, hatte damals bereits schon, er war eine Persönlichkeit, er hatte ein Charisma, er muss irgendetwas ja schon gehabt haben zu seinen Lebzeiten, dass tatsächlich die Kunde, er ist im Lande, schon bis ins Umland hinausgetragen wurde. Er war damals schon eine große Persönlichkeit. Es wird wahrgenommen. Und für diesen Mann von zu Hause bis nach Galiläa waren es etwa 26 Kilometer. Das ist ein ordentlicher Fußweg. Und diese Strecke, glaube ich, ist eine ordentliche Hürde, auch was den Informationsfluss anbelangt. Das geht nicht so von Jesus kommt und er weiß es. Das muss irgendwie auch eine Weile gedauert haben. Es müssen Verbindungsleute dazwischen gestanden haben. Aber es hat sich herumgesprochen wie ein Lauffeuer. Ich kann mir das, wie das da gelaufen ist, heute nicht mehr vorstellen, weil ich einfach von Telefon und Post und was auch immer ein bisschen auch verdorben bin. Da geht einfach alles zu schnell. Eine Tagesreise ist das gewesen, ganz mit Sicherheit, die der Vater aber gern auf sich nimmt, weil die Not seines Kindes ihn antreibt. Und jetzt passiert etwas, das ich mir als Vater von 4 Kindern weder vorstellen kann, noch kann ich es verstehen. Es treibt mich oder es treibt mir förmlich den kalten Schweiß auf die Stirn. Dieser Mann lässt sein Kind sterben zurück, ohne zu wissen, ob das, was er vorhat, irgendetwas bringt und ohne zu wissen, ob er es auch tatsächlich rechtzeitig zurückschaffen wird. Mir ist das so wichtig, dass ich es nochmal wiederholen möchte. Dieser Mann lässt sein sterbendes Kind einfach zurück, ohne zu wissen, ob das, was er vorhat, etwas bringt oder ob er es rechtzeitig zurückschaffen wird. Und genauso spannend geht es weiter. Jesus, so habe ich zumindest gedacht, könnte ja froh sein über das Kommen von diesem Mann, der jetzt sagt, du, ich habe gehört, du kannst heilen, ich glaube da dran, also ich brauche dich jetzt, braucht deine Hilfe. Könnte er ja eigentlich froh sein. Wieder ein Mann, der mehr an seine Heilung glaubt, aber Er will doch auch gern, dass Jesus mitkommt zu seinem Sohn. Irgendwie versucht er es ja. Und wenn ich mir vorstelle, mein Kind ist krank, was würde ich unternehmen, wenn Jesus vor mir steht? Ich würde ihm einen Rock zipfeln, ich würde ihn gar nicht mehr loslassen. Also irgendwie muss er ja in einer Form ihm auch deutlich gemacht haben, du, das ist jetzt ganz doll wichtig, komm jetzt mit zu mir nach Hause. Da passiert was. Ich sehe und fühle das in meinem Herzen, wie er alles ausschöpfen will, um die schlimme Prognose der Ärzte natürlich abzuwenden, dass sein Sohn nicht stirbt. Ein sprichwörtlicher Strohhalm, an den sich der Vater hier klammert. Ich habe gedacht, das kommt bei Jesus so an. Weit gefehlt. Ganz weit gefehlt. Jesus reagiert mit Zurückweisung. Es gibt einen Konflikt zwischen Jesus und dem Vater, der hier unausgesprochen, aber doch spürbar im Raum ist. Die Situation dieser Zurückweisung lesen wir auch in anderen Bereichen oder Berichten, in denen Jesus um Heilung gebeten wurde. Das ist kein Einzelfall. Das ist relativ oft der Fall gewesen. Ich habe mich da schon ernsthaft gefragt, warum macht Jesus das? Was soll das? Diesen Konflikt, den ich hier meine, das ist ja nichts Persönliches. Das ist nichts zwischen Jesus und diesem Mann, überhaupt nicht. Das ist eher so ein, ich nenne es mal gerne Menschending. Ein ganz allgemeines Menschending noch dazu. Etwas, was Jesus immer wieder erlebt haben muss und was jetzt einfach mal raus muss, weil es ihm stinkt, weil er die Nase voll hat, weil es ihn zornig macht. So richtig auf den Schlips getreten. Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Das ist eine ordentliche Ohrfeige. Das ist so eine richtige Watschen, die Jesus da austeilt. Ich kann diese Watschen in meinem Gesicht fühlen. Bin wahrscheinlich kein Deut besser. Eine Ohrfeige, mit der ich beim Lesen dieses Textes erst einmal nicht gerechnet habe. Überhaupt nicht. Doch dann hat es bei mir so ein bisschen Klick gemacht in meinem Gedankenapparat und ich habe darüber nochmal nachgedacht, über diese Ohrfeige. Vielleicht geht es Jesus ja darum, mal auf die Erwartungshalter derer zu schauen, die Zeichen und Wunder sehen wollen. Unbedingt. Auf Biegen und Brechen. Gemeint sind aber jene, die drumherum stehen, die alles mitbekommen, die Neuigkeiten erhaschen wollen, Attraktionen und Schlagzeilen brauchen für ihr Leben, für alles, für ihren Glauben und alles, was sie brauchen. Die wittern das förmlich. Das sind genau die, die auf der Autobahn gaffen und erfolgreich verhindern, dass Rettungsfahrzeuge zum Unfallort vorkommen. Genau die meine ich. Und ich glaube, genau um die geht es Jesus. Und was ist besser und schneller verbreitet als ein Wunder vor aller Augen, oder? Ja, in der Tat. Es geht Johannes um die Verbreitung des Evangeliums. Es geht um die Zeichen Jesu. Johannes verdeutlicht die Glaubwürdigkeit Jesu mit diesen Zeichen, mit diesen Wundern, mit all diesen Beispielen. Er will es unterstreichen. Und Jesus öffnet ganz offensichtlich hier im Vers 48, die Tür zu diesem vorliegenden Text, in dem er sagt, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Jesus will sich nicht auf seine Wunder reduzieren lassen. Will er nicht. Er will keine Jahrmarktfigur sein, die man benutzt, wenn Hilfe gebraucht wird, wenn man im Elend ist, wenn es einfach nicht mehr geht. Er ärgert sich nicht über den Vater, überhaupt nicht, der da vor ihm steht und wie so ein Häufchen Elend bittelt und bettelt um Heilung für seinen Sohn. Über den ärgert er sich nicht. Er ärgert sich über das menschliche Bedürfnis, Wunder zu sehen. Über diese Lust am Spektakel. Die kennen wir alle. Kennen wir alle. Aber das sei uns doch mal, wenn wir genauer hinschauen und mal überlegen, gesagt sein, Wunder bringen uns, Jesus Christus, nicht näher. Nicht einen Millimeter. Dennoch sind Wunder real. Es gibt sie, es gab sie damals, es gibt sie heute. Sie sind in unserem Leben präsent. Und sie sind gut, dass sie da sind. Denn sie können und sie sollen unseren Glauben stärken. Und das dürfen sie auch. Jesus Christus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn wir aber jetzt aus diesen Zeichen und Wundern eine Wenn-Dann-Situation machen und wir beispielsweise sagen, wenn wir dieses Wunder der Heilung jetzt erleben, dann glauben wir an Gott. Wenn du meine krummen Füße gerade machst, dann weiß ich, dass du existierst. Wenn wir das tun, dann glaube ich, rücken wir ganz weit von Gott weg. Hier innen drin. Wenn ich dieses Wunder, diese Heilung sehen oder erfahren kann und dann erst an Gott glaube, dann erst, glaube ich dann wirklich an die Vollmacht Jesu? Das stört doch ganz empfindlich die Beziehung, die wir zu unserem Gott haben. Es ist kein, wenn du mir, dann ich dir. Das ist vorbei. Jesus baut hier auf Vertrauen und zwar ganz klar auf Vertrauen. Ich weiß nicht, ob Glaube und Vertrauen tatsächlich und wirklich das Gleiche sind oder ob sie sich nur gegenseitig stärken. Ich kann es nicht so genau greifen, aber eins ist sicher, ohne Glaube kann ich nicht vertrauen. Und ohne Vertrauen weiß ich doch gar nicht, was ich glauben soll. Am besten kann man das fühlen, wenn man selbst einmal eine Störung oder eine Grenzerfahrung in seinem Leben hatte. Irgendein Unfall oder eine Krankheit, eine Veränderung in unserem Leben, die nicht sonderlich schön ist. Haben wir alle auch erlebt. Das kann ein Unfall sein oder was weiß ich. Ich habe in Ägypten sowas erlebt, ihr wisst es alle, ihr habt es schon mitbekommen. Da hatte ich so eine Grenzerfahrung, so eine Störung auf hoher See. Wir wollten Delfinen schnorcheln machen und aus Jux und Dollerei hat mich die Crew, ich vorher aber auch jemanden anderen, muss ich fairerweise sagen, hat mich die Crew über Bord geworfen. Bin ich ein bisschen beleibter und sie hatten Schwierigkeiten, meine 100 Kilo da drüber zu kriegen. Also mussten die ganz schön wuchten und ich blieb mit der Schulter an der Reling hängen und klatschte mit dem Ohr auf das Wasser auf. War nicht so gut. In diesem Moment ist das Trommelfell, das linke Trommelfell, zerplatzt, also sprichwörtlich zerfetzt. War nicht so ganz schön, eine Störung oder eine Grenzerfahrung, die mich sofort von Wolke 7 aus meinem Urlaub in die Realität zurückkatapultiert hat. Am dritten Tag unseres 14-tägigen Urlaubes. Also das ist jetzt nicht prophetisch gemeint, sondern wobei ich drüber nachgedacht habe, aber nee, es war halt der dritte Tag. Ich habe Angst gehabt. Und es ist alles andere als die Vorstellung von einer gelungenen Zeit, beim Arzt zu sitzen, der einem dann sagt, so, das ist jetzt gewesen, das Trommelfell ist hin. Ich hatte Angst vor Infektionen, davor, dass ich vielleicht mein Gehör verliere, alles Mögliche. Das ging mir so durch den Kopf. Außerdem bin ich halt ein Mann. Die haben mehr Angst als andere, wenn Mutti nicht da ist. Das ist so. Aber, und das war für mich ganz neu, ich habe mich auf das Wesentliche besonnen. Der Arzt hat getan, was er konnte. Ich habe mir sogar freiwillig eine Spritze geben lassen. Das schafft keiner im Krankenhaus, nur der Arzt in Ägypten. Und er hat mir verboten, jeglichen Kontakt mit Wasser zu haben, was beim Schnorcheln gänzlich schlecht ist. Meine Frau und ich, wir haben gebetet, intensiv. Das linke Ohr war kaputt, war taub. Das rechte, damit habe ich ganz schlecht gehört. Und naja, durfte ja auch gar nichts mehr machen. Ich hatte keine andere Wahl, aber ich habe in dieser Zeit erfahren, wie es Menschen geht, die nicht wieder gesund werden. So ein Trommelfell wächst ja wieder zusammen mit der richtigen medizinischen Versorgung. Es gibt Menschen, die haben das nicht. Die müssen damit leben, und zwar ihr Leben lang. Oder je älter sie werden, sie hören einfach nichts mehr oder ganz schlecht. Ich habe erfahren, wie das ist, nichts zu hören. Was das aus einem macht. Und ich meine, wir kennen ja Menschen, die an den Ohren Probleme haben. Und ehrlich, mich nervt das manchmal. Hä? Was hast du gesagt? Habe ich nicht verstanden? Es hat mich früher tierisch genervt. Heute nicht mehr. Ich gucke heute mit ganz anderen Augen auf Menschen, die nicht hören können, weil ich einfach weiß, wie schwer das ist. Wie schwierig es ist, sich ständig zu konzentrieren, wie unangenehm es ist, dass man überhaupt was mitbekommt. Das ist anstrengend, das ist ermüdend, nicht schön. Ich sehe diese Menschen heute mit ganz anderen Augen. Aber ich habe auch für mich stille werden können, auch in mir drin stille werden können. Ich durfte mal in mich hineinhören. Und dabei habe ich ein so großes, grenzenloses Vertrauen gespürt in meinen Gott und meinen Heiland, wie ich weder davor noch danach jemals wieder hatte. Also das war in dieser Zeit wunderbar. Ich habe daraufhin einfach mit so Watte das Ohr zugestopft. Dann gibt es so ein 2-Komponenten-Silikon, das knetet man so ein bisschen, habe ich das schön zugeschmiert, das ganze Ding, und dann so eine Silikonbadehaube so schräg aufgesetzt und bin schnorcheln gegangen. Sah aus wie Karl Knapp von der Rennbahn, aber waren tolle Schnorcheltouren, wirklich wahr. Ich habe wunderschöne Dinge erlebt, unter Wasser, über Wasser, es war einfach ganz, ganz toll. Ich bin schwimmen gegangen, ich bin schnorcheln gegangen, im vollen Vertrauen darauf, dass Gott für mich nur das Gute will. Und diese Zeit zähle ich heute zu einer der schönsten, die ich je erleben durfte. Trotz dieses Handicaps. Ein wahres Geschenk. Ich habe deshalb nur so ein bisschen ausgeholt, damit es auch deutlich wird. Wochen später habe ich erstmal so in mich hineingehört und habe überlegt, was hast du denn da eigentlich gemacht? Welche leichtsinnige Aktion war denn das? Überdacht habe ich das sicherlich nicht. Einfach so und ganz ohne ein extra Versprechen oder ohne ein Zeichen Jesu, völlig auf die Gebete, also auf Gott vertraut. Das soll aber jetzt nicht heißen, dass sie rausgehen, sich vom Bus stellen und warten, ob sie wirklich überfahren werden. Das meine ich damit nicht. Also unser Leben einfach so riskieren und in solche gefährlichen Situationen begeben, nur weil wir sagen, ach Gott macht schon, da wäre ich vorsichtig. Ich würde heute wahrscheinlich auch zweimal überlegen, ob ich mir das Ohr wieder zuschmiere. Ich habe einfach nicht drüber nachgedacht. Das ist mir aber später erst gekommen, viel später. Eine Grenzerfahrung wie diese ist ja auch nicht angenehm. Es werden dann natürlich auch so vitale Gefühle geweckt wie Angst, Wut, Trauer, Scham. Ich habe gedacht, das kann es nicht sein. Steckst in Ägypten, kannst nicht schnorcheln, was willst du denn hier? Also es sind schon Dinge, wo man nachdenkt. Interessanterweise wissen dann sowieso immer andere am besten, was jetzt zu tun ist. Und was jetzt in dieser Situation auch am besten passt. Komisch, wissen immer die anderen. Sie fallen dann mit Ratschlägen und Belehrungen über dich herein. Meine Eltern waren dabei, köstlich, was die alles wüssten. Hier in unserem Text ist es Jesus selbst, der ein kritisches Wort einwirft. Und es macht in der Tat einen Unterschied, wer etwas zu mir sagt. Von wem ich ein kritisches Wort in Liebe gesagt annehmen kann. Worte können heilen, aber eben auch verletzen. Und wenn ich jetzt in meinem Leben Ausschau halte, in allen Bereichen, die mich umgeben, dann muss ich mich doch fragen, wo können wir, ganz real und greifbar, etwas lernen über die heilende Kraft der Worte, über Vertrauen oder Versöhnung. Mag mal jeder für sich selbst nachdenken. Wo könnte man das in unserem Leben finden? Meine Überzeugung ist, das können wir in der Kirche, hier in der Gemeinde, in der Gemeinschaft im Glauben. Und eigentlich geht es nur da am besten. Bruno Latour hat sich viele Gedanken gemacht über solche Dinge. Der hat etwas veröffentlicht, was ganz gut dazu passt. Er schreibt, dass der Glaube Worte hat, die wieder aufrichten, Leben spenden. Und er war es auch, der sich damit auseinandergesetzt hat, mit der ganzen Thematik, was denn bei Begegnungen passiert, wie wir sie hier in der Geschichte Vater, Sohn, Jesus erfahren. Es geht dabei, und es ging auch schon immer, damals wie heute, immer um Beziehungen, um Personen, um Menschen, die auf der Suche sind. Gerade in der Zeit der Flüchtlingskrise, wo Menschen durch Not und Angst gegangen sind, braucht es andere, die Halt geben, die Trost spenden. Und das passiert nicht irgendwann in der Zukunft. So, in 14 Tagen habe ich mal ein Stündchen Zeit oder wenn du in einem halben Jahr wieder kommst, dann reden wir mal darüber. Sondern es passiert hier im Jetzt. Heute Morgen schon und nachher wieder. Immer in der jetzigen Situation passiert es. Mir selbst und euch. Wie erkläre ich es jetzt? Also, Jesus Christus begegnet uns nicht erst, wenn wir gestorben sind. Und er war auch nicht erst nur einmal da, so ganz kurz, sondern euch und mir begegnet Jesus Christus in der Gegenwart. Wir müssen da nicht warten. Wir müssen nicht losziehen. Ich habe Nummer 426, wann bin ich denn mal dran? Er ist hier, er ist ganz real da. Jetzt, hier und heute. Ob ich dann natürlich, wenn ich zum Beispiel seelsorgerlich unterwegs bin, ein Gespräch habe, einen Kaffee trinken, was auch immer, ob ich dann die richtigen Worte immer finde, immer so dieses Feeling habe, anderen zu helfen, denen es nicht gut geht, das weiß ich nicht. Soll ich deshalb aufhören damit? Soll ich es deshalb nicht tun? Oder lieber darauf vertrauen, dass Jesus Christus bei mir ist, bei uns ist, in der Situation. Ich darf, ihr dürft heilbringend über diese Zeit, über unsere Zeit sprechen. Das ist unser Auftrag als Christen. Es geht um die frohe Botschaft, die Verbreitung des Evangeliums. Deshalb die Zeichen, die im Johannesevangelium hier stehen. Das Ziel des Ganzen ist Veränderung. Genauso wie in der Geschichte. Geh hin, dein Sohn lebt, sagt Jesus. Ganz ehrlich, wer von euch wäre jetzt losgelatscht? Ich glaube nicht, wenn ich in mich hineinhöre, dass ich einfach losgegangen wäre. Da muss ich an mir arbeiten, ganz ehrlich. Der läuft eine Tagesreise zu Jesus und Jesus sagt, geh hin, ist gesund. Also für mich ein Wahnsinnstext, über den ich noch eine Weile auch beten muss. Es ist ein Wunder, ein ganz reales, dem aber eine Veränderung, und das ist der Punkt, vorausgegangen ist. Ein wirkliches Verändern der Situation kann erst dann passieren, wenn das Wunder oder die Heilung nicht der Grund für unseren Glauben ist. Aber sehr wohl kann dieses Zeichen unseren Glauben stärken. In unserem Predigttext hat der Vater seine innere Haltung bewiesen, indem er ja gerade, das ist es ja, ohne irgendeine Rückfrage, ich habe es ja vorhin vorgelesen, er hat nichts gesagt, kein Ton, kein Halt, aber, oder, kannst du, vielleicht, denk mal nochmal nach, können wir nochmal drüber reden, gar nichts. Er hat nichts gesagt. Ohne zu zögern, im Vers 50 steht es, dem Wort glaubte, dass Jesus zu ihm sagte und ging hin. Und ging hin. Für mich unvorstellbar. Wahnsinn. Jetzt bin ich ja mal so hier aufgetaucht. Ich habe keine Ahnung, ob Jesus sowas anhatte. Aber irgendwas in dieser Art. Vielleicht ein langes Gewand. Er war ja auch Zimmermann. Ich glaube nicht, dass er was... Ich glaube, ich bin sogar schon zu gut gekleidet. Er wird vielleicht doch viel einfacher gekleidet sein. Irgendein Ding aus Leinen, was er sich übergeworfen hat. Ein paar Schlappe, lange Haare vielleicht, keine Ahnung, unrasiert. Ich wollte eigentlich auch dreckig und zerzaust kommen, habe ich mir dann verkniffen. Aber jetzt stelle ich mir doch mal vor, jetzt gehe ich zu irgendjemandem, oder nehmen Sie mal, mit dem Aufzug gehen Sie zur Bank, stellen sich hinter den Schalter und da kommt einer mit 10.000 Euro, möchte die gerne einzahlen, bin gespannt, ob er Ihnen die gibt. Ich glaube, ich würde sie ihm nicht geben. Oder das ändert auch nichts daran, wenn ich mir jetzt noch eine Krawatte umhängen. Das ändert auch nichts daran. Aber das Äußerliche macht ja auch eine ganze Menge aus. Und wenn ich über diese Geschichte nachdenke, muss ich auch in diesem Punkt über diese Geschichte nachdenken. Dieser Mann geht nicht zu irgendeinem hochdotierten Arzt, Doktor, der bekannt ist über alle Welt, oder ein Banker oder keine Ahnung, irgendwas. Er geht zu Jesus, den er nicht kennt. Wahnsinn. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe damit meine Probleme, aber ich versuche es. Die wahrscheinlich letzte Chance für seinen Sohn. Und es ist alles anders gekommen als geplant. Kein Jesus im Schlepp, kein Rezept in der Tasche, kein Medikament, was er mit nach Hause nehmen kann. Hier geht ein Mann zurück nach Hause, der aus Jesus das Vertrauen gezogen hat, dass er für genau diesen Schritt brauchte. Aus diesem Vertrauen und nicht aus einem Zeichen oder Wunder heraus kam sein Glaube, den er nachher auch mit seinem ganzen Haus teilte, sagt der Vers 53. Jesus möchte nicht nur ein Wundergott sein, er möchte eine ganz reale und konkrete Beziehung aufbauen, möchte, dass wir im Vertrauen mit ihm gehen und an ihn glauben. So einfach und so schwer ist es auch. Er ist mehr als nur eine gute Apotheke, die irgendeine Medizin bereitstellt, die uns wieder auf die Füße bringt. Er ist ein allgegenwärtiger, lebendiger Gott. Und wir werden, auch wenn wir beten, nicht einfach alle so gesund. Es werden auch nicht alle geheilt, vermeintlich. Das heißt aber nicht, dass das schlimm ist. Das ist eine andere Thematik, die wir vielleicht an einem anderen Tag mal machen müssen, aber ich habe hier, gerade jetzt beim Lesen dieses Predigttextes, noch viel mehr Vertrauen und noch viel weniger Angst vor all dem, was vielleicht irgendwann mal kommt. Und dafür bin ich dem Herrn sehr dankbar. Wenn wir das ernst nehmen und wenn wir Beziehung zu ihm suchen, besteht dann nicht das eigentliche Wunder darin, dass wir Gott in der Normalität unseres ganz normalen Alltages finden und suchen? Dass wir in dem Wahnsinn, der uns tagtäglich begegnet, dass wir da Jesus finden, an der Kasse, auf der Arbeit, im Auto, an der Tankstelle, in der Schöpfung, in der Familie, bei Freunden, in der Liebe, die uns geschenkt ist? Es ist nicht die Heilung. Es sind eben nicht die Wunder und nicht die Beweise, um die es geht. Es ist zuallererst eine herzliche Einladung zu einer Vertrauenssuche. Eine Sprache, die Johannes ganz bewusst wählt und die nicht die Leerstellen in unserer Ratlosigkeit ausfüllen. Es ist eine Aussicht. Hier werden keine Lücken aufgefüllt, damit man wieder gerade drüber laufen kann oder damit keine Ecken und Kanten entstehen. Hier wird nicht irgendetwas irgendwo hineingepackt. Nein, es sind bewusst Leerstellen da und die dürfen auch bleiben, denn die geben eine Aussicht, die in der Liebe, in der Gnade und in der Barmherzigkeit Gottes offen bleiben sollen. Denn es wird sich alles zeigen am Ende der Tage. Paulus sagt also, zieht ihn doch nun an, den Mantel, das Gewand des Glaubens, das euch enthüllt, einhüllt, einwickelt in die Liebe Jesu. Zieht ihn doch an. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.